Kölner Live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kölner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kölner Live.
Aus dem oberen Belvedere in Wien. Der OE24 Österreich-Kongress. 100 Ideen für Österreich.
Ja, schönen guten Abend. Willkommen im Rahmen unseres Projekts 100 Ideen für Österreich. Sprechen wir jetzt über den Wirtschaftsstandort und Industriestandort Österreich. Da ist vieles zu tun, da stehen viele Reformen an. Und da freut es mich ganz besonders, dass der Präsident der Industriellen Vereinigung, Georg Knill, jetzt bei mir ist.
Schönen guten Abend.
Herr Präsident, starten wir natürlich ganz aktuell mit dem Thema, das nicht nur Österreich, sondern die ganze Welt derzeit in Atem hält, und zwar die Zollpolitik von Donald Trump, die Gegenzölle, die auch von Europa bis Asien da jetzt verkündet wurden. Jetzt gibt es zwar eine 90-tägige Frist, wo man das Ganze aussetzt, aber wie es danach weitergeht, weiß niemand. Wie dramatisch schätzen Sie diese Situation denn nicht nur für die Weltwirtschaft, insbesondere auch für den österreichischen Standort ein?
Also Präsident Trump hat mit dieser Zollankündigung die Weltwirtschaft durcheinander gewirbelt, regelrecht durcheinander gewirbelt. Das hat sich ganz massiv an den weltweiten Aktienkursen negativ ausgewirkt. Das hat massive Verunsicherung auf beiden Seiten des Atlantiks hervorgerufen, auf europäischer Seite, bei uns in der Industrie ganz große Verunsicherung, aber auch auf amerikanischer Seite. Nun, die Intention hinter diesen Zöllen ist offensichtlich klar. Er möchte sein Wahlversprechen einlösen, Amerika wieder groß zu machen, indem er Produktion von Europa, von Österreich nach Amerika bringt. Diese Rechnung geht in dieser Form nicht auf. Das hat sich offensichtlich sehr schnell auch gezeigt, sodass er innerhalb von 24, 48 Stunden von seinen eigenen Zielvorstellungen, die Zölle noch umzudrehen, jetzt zumindest einmal 90 Tage Pause einlegt. Ich gehe auch davon aus, dass diese Zölle am Ende nicht stehen bleiben. Und ich glaube, hier hat auch die Europäische Kommission sehr gut reagiert auf diese Zollandrohungen, indem sie zunächst einmal abwartend, aber dann doch geschlossen, konstruktiv mit Gegenvorschlägen aufgetreten ist und vor allem das Angebot am Tisch, das zu verhandeln, ausgesprochen hat. Und ich glaube, darauf ist er jetzt auch angesprungen. Und das werden sich jetzt die nächsten Wochen, Monate zeigen, wie dieser Konflikt zwischen Europa und USA, aber eigentlich zwischen USA und allen anderen dieser Länder, sich wieder befrieden lässt. Es ist die globale Weltwirtschaft in Aufruhr.
Viele Trump-Kenner sagen ja, das ist so ein klassischer Trump, mal mit möglichst harten Forderungen reingehen und im Endeffekt dann einen Deal zusammenbringen. Aber hat er diesmal den Bogen überspannt, Ihrer Meinung nach?
Nochmals, ich glaube, dass seine Intention in dieser Form nicht aufgehen wird. Durch diese Zölle verteuert sich das Leben in Amerika unmittelbar massiv. Die Inflation in Amerika steigt, die Arbeitslosigkeit wird steigen, die Rezessionsgefahren steigen. Offensichtlich haben auch die Anleihenmärkte in Amerika negativ reagiert, sodass er eigentlich seine eigenen Zielsetzungen revidieren musste. Also eigentlich ist es ein Gesichtsverlust für Präsident Trump. Dennoch, wir müssen die Situation absolut ernst nehmen, denn es hat natürlich auch fatale negative Auswirkungen auf die heimische österreichische Exportindustrie, sollten Zölle in dieser Form aufrecht bleiben. Ich denke da an den Automotivbereich. 25% der Zölle sind ja weiterhin auf dem Mobilitätsbereich aufrecht, 10% über alle anderen Güter. Also so gesehen hoffe ich, dass die Kommission hier auch wirklich in seriöse Verhandlungen mit der Administration Trumps eintreten wird können. Und das Ziel wäre, und das hat auch Kommissionspräsidentin von der Leyen angedeutet, null Zölle auf beiden Seiten. Das wäre eine Win-Win-Situation.
Aber wie soll sich denn Europa Ihrer Meinung nach verhalten? Soll man jetzt verhandeln? Soll man versuchen, eben einen Deal mit Trump zustande zu bringen? Soll man vielleicht auch Härte zeigen? Man hat ja schon diese Gegenzölle angekündigt. Oder soll man einfach versuchen, sich umzuorientieren Richtung Asien, Richtung Südamerika und dort versuchen, Freihandelsabkommen abzuschließen?
Das sind jetzt genau diese drei Szenarien und auch Themen, die die Kommission und damit Europa jetzt auch wahrnehmen muss. Zum einen natürlich mit Amerika in Verhandlung bleiben. Die USA sind weiterhin der wichtigste Partner in vielerlei Hinsicht, nicht nur wirtschaftlich. Ich denke da natürlich auch an die Sicherheitspolitik, über viele Jahrzehnte ein verlässlicher Partner. Andererseits, ich glaube, wir müssen uns auch auf unsere eigenen Stärken mehr besinnen. Europa kann viel mehr, als wir nach außen darstellen. Europa, der Binnenmarkt aller 27 EU-Länder, kann viel mehr. Wenn wir uns darauf wieder fokussieren, können wir nach außen noch mehr Stärke zeigen, aber eben auch die Potenziale, die dieser Binnenmarkt mit sich bringt, noch mehr viel stärker generieren. Und der dritte Aspekt, den haben Sie richtigerweise angesprochen, ja, wir haben natürlich viele andere Handelspartner auf dieser Welt. Machen wir doch jetzt in dieser Chance und nutzen wir die Gelegenheit, Partnerschaften, faire Handelsabkommen mit Partnern dieser Welt zu zeichnen. Ich denke da an Indien, ich denke da an Mexiko, ich denke da an Mercosur-Länder. Das wären genau jetzt die guten Gelegenheiten zu zeigen, auch gegenüber Amerika. Ihr seid nicht die Einzigen auf der Welt. Europa selbstbewusst hat auch viele andere Partner in dieser Welt.
Was bedeutet diese Zollpolitik denn jetzt konkret für Österreich, auch für die österreichische Industrie? Amerika ist der zweitwichtigste Exportmarkt für Österreich. Gibt es da ganz unmittelbare Auswirkungen schon?
Wir liefern rund Waren im Wert von 16 Milliarden Euro in die Vereinigten Staaten von Amerika. Natürlich hat es für gewisse Branchen, und ich denke hier auch wieder an den Automotivsektor, negative Auswirkungen, wenn Zölle aufrecht bleiben. In anderen Bereichen zahlen diese Zölle der Konsument in Amerika, weil es keine vergleichbaren Produkte in Amerika gibt. So gesehen ist es auf jeden Fall mal eine große Verunsicherung, die hier im Raum steht. Auch Investitionen, die geplant sind, in Amerika zu tätigen, sind jetzt eher wieder zumindest in einer Warteschleife, weil auch aufgrund dieser erratischen Politik ja auch viele Investoren verunsichert sind. Kann ich in diesen Markt investieren? Ist der verlässlich? Ist der sicher? Und so gesehen gibt es unterschiedliche Auswirkungen. Erste Berechnungen von Ökonomen zeigen, ohne Gegenmaßnahmen, wenn das jetzt in dieser Form käme, einen BIP-Rückgang von weiteren 0,2 bis 0,3 Prozent. Also ja, es hat negative Auswirkungen, wie generell. Zölle, Barrieren, Handelsschranken zeigen immer Verlierer, nämlich auf beiden Seiten.
Wie kann sich da das in dem Fall kleine Österreich Ihrer Meinung nach eigentlich positionieren? Sind wir da ohnehin nicht nur Trittbrettfahrer einerseits zwischen EU und den USA und halt den großen Machtblöcken?
Nein, wir müssen uns ganz engagiert und auch aktiv in der Europäischen Union diesbezüglich auch mit stark machen, dass die ganze Europäische Union aller 27 Mitgliedstaaten mit einer Stimme gegenüber Amerika auftritt. Das ist ja auch immer wieder ein bisschen Taktik, was sich vor allem andere Handelspartner oder eben auch Wirtschaftsmächte versuchen, Europa zu dividieren in einzelne Länder. Ich will nur mit Frankreich sprechen, ich will nur mit Polen sprechen oder gar nur mit Italien. Dann bleiben wir über, weil dann können wir als kleine Länder und von gar als relativ kleines Land Österreich hier gar nichts bewirken. Aber wenn wir gemeinsam als EU-27 hier auftreten, selbstbewusst auftreten, konsequent auftreten, aber ganz klar Verhandlungsbereitschaft zeigen, auch mit der notwendigen Härte, dann haben wir hier ganz klar auch starke Karten, um nicht zu sagen gute Karten.
Kommen wir ganz konkret zum Wirtschaftsstandort Österreich. Jetzt ist, muss man sagen, die Zollpolitik Trumps ja ein weiterer Mosaikstein, dass unser Standort unter Druck ist, aber nicht der einzige, da gab es in den vergangenen Monaten, Jahren viele weitere. Wie dramatisch ist denn die Situation des Standortes Ihrer Meinung nach? Oder ist es so, wie manch einer sagt, es ist Jammern auf hohem Niveau?
Also die Situation ist ernst. Wir sind in einer Deindustrialisierungsphase, wie es dieses Land noch nie gesehen hat in den letzten 70, 80 Jahren. Wir sind mittendrin den Wohlstand, den unsere Elterngeneration, Vorelterngeneration aufgebaut haben in diesem Land, die uns einen der reichsten Länder dieser Welt gemacht haben, dabei diesen Wohlstand zu verlieren. Allein in den letzten 3 Jahren haben wir jeden 15. Wertschöpfungseuro in Österreich verloren. Deindustrialisierung ist kein Schlagwort mehr, es ist leider Realität geworden. Unternehmen investieren nicht mehr in diesem Land. Unternehmen können Mitarbeiterbeschäftigung nicht mehr aufrechterhalten, die Arbeitslosigkeit steigt. Ja, Unternehmen können nicht mehr wirtschaftlich erfolgreich tätig sein, gehen Insolvenz, auch diese Insolvenzzahl steigen. Das ist nämlich fatal für dieses Land, denn ein Viertel der gesamten Wertschöpfung wird von dem produzierenden Sektor generiert und ist somit Garant für den Wohlstand in diesem Land. Und nicht nur Wohlstand, sondern eben auch sichert den Sozialstaat ab. Wenn das in Gefahr ist, ist auch der Staat in Gefahr.
Wo sind da Fehler passiert in der Vergangenheit? Wie konnte es so weit kommen, dass Sie nennen, es hier zu einer Deindustrialisierung in Gang gesetzt wurde?
Also definitiv waren die letzten 3, 4 Jahre vor allem aufgrund einer extrem expansiven Lohnpolitik. Erinnern wir uns an die Abschlüsse der letzten 3-4 Jahre, die uns die Lohnstückkosten um über 30% erhöht haben. Es sind die Energiekosten, die weiterhin deutlich teurer sind gegenüber unseren Nachbarländern, ganz zu schweigen von Energiekosten gegenüber USA. Und dann haben wir natürlich in den letzten Jahren auch massive Belastungen in Form von Bürokratie, Berichtspflichten, Dokumentationen, Einhalten von neuen Regelungen auferlegt bekommen. All das hat uns an der Wettbewerbsfähigkeit massiv geschadet. Wir haben eigentlich es nicht mehr zusammengebracht, dass wir unsere Produkte, die Weltklasse sind, technologisch hochwertig sind, aber aufgrund der hohen Kosten nicht mehr international verkaufen können. Und damit haben wir massiv Marktanteile an dieser Welt verloren. Und daraus hat sich jetzt eine Negativspirale ergeben, die uns dahin geführt hat, dass wir jetzt bereits das 4. Jahr in Serie, das hat es noch nie gegeben in 70 Jahren österreichischer Industriegeschichte, 4 Jahre in Serie in einer Rezession sind.
Ist das ein österreichisches Problem oder ist das generell ein europäisches Problem, wenn Sie eben von Bürokratieauflagen sprechen beispielsweise?
Österreich ist hier, auch gemessen an europäischen Mitteilnehmern, leider in vielen dieser Kriterien Schlusslicht. Sei es bei Wachstum oder negatives Wachstum, Rezession mit minus 1,2% im Budgetdefizit, einsame Spitze und. Also wir haben viele hausgemachte Probleme, die sich über die letzten Jahre zusammengesammelt haben. Es waren leider die Vorgängerregierungen, und da darf man nicht nur die letzte Regierung, sondern man muss durchaus die letzten Regierungen hernehmen, nicht willens, nicht fähig, nicht imstande, Reformen umzusetzen. Und wir haben jetzt einen Reformstauregelrecht im Pensionssystem, im Gesundheitssystem, im Bildungssystem, im Pflegebereich und. In Wirklichkeit in der gesamten staatlichen Verwaltung haben wir uns massiv aufgebläht. Wir haben massiv Kosten, die dieses System mit sich verschlingt. Und damit sind wir auch in dieser Verwaltungsfrage schon lange nicht mehr wettbewerbsfähig. Darum ist es absolut notwendig, dass diese Bundesregierung, sie hat eine stabile Mehrheit im Parlament, jetzt auch willens ist, mutig genug ist, diese notwendigen Strukturreformen jetzt auch umzusetzen. Das braucht es, um Österreich auch wieder auf Konsolidierungspfad zu bekommen. Wir haben, das hat uns die Kommission jetzt ganz klar vorgelegt, ein Budget, ein Ausgabenproblem.
Es gab einmal einen Wirtschaftskammerpräsidenten, der hat das Wort abgesandelt in den Mund genommen. Ist der österreichische Wirtschaftsstandort mittlerweile abgesandelt?
Wir haben große Herausforderungen. Ich würde dieses Wort explizit nicht in den Mund nehmen wollen, weil das gibt für mich ein bisschen die Hoffnungslosigkeit wieder. Mhm. Nein, wir sind weit weg von hoffnungslos. Wir müssen einfach die Hausaufgaben machen. Die sind bestens dokumentiert in unzähligen Analysen, in unzähligen Strukturprogrammen, werden Schubladen fertig alle hier. Ich glaube, es braucht jetzt den politischen Konsens. Wir haben nochmals eine stabile Regierung der Mitte, einen Konsens, diese Dinge aufzugreifen, und der Weg, die nächsten nicht nur 2 Jahre, sondern meines Erachtens durchaus die nächsten 5 Jahre, werden durchaus anspruchsvoll werden für alle, um wieder auf Budgetkurs zu kommen. Aber diesen Weg müssen wir jetzt gehen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, damit wir wieder aus dieser Trostlosigkeit wieder in eine Perspektive kommen. Wir brauchen ja wieder Zuversicht für uns alle. Wofür machen wir das? Wofür stehen wir denn? Wir wollen ja wieder Wohlstand, wir wollen für unsere Kinder das beste Umfeld schaffen in diesem Land. Das Potenzial ist hier, die Möglichkeiten sind hier, wir müssen es tun, wir müssen es jetzt angehen.
Sie haben das Budget jetzt eh auch mehrfach angesprochen. Wie viel Rahmen hat denn die Bundesregierung hier überhaupt, große Reformen umzusetzen? Weil finanziell, muss man sagen, gibt es da nicht sehr viele Möglichkeiten anscheinend.
Drum, die Regierung muss jetzt an den Ausgaben drehen, nämlich zurückdrehen. Die Ausgaben müssen zurückgedreht werden, damit es wieder einen budgetären Spielraum geben kann, damit man wieder Entlastung auf der anderen Seite darstellen kann, damit man auch wieder Investitionen dort darstellen kann. Aber die ersten Aufgaben, die werden harte Aufgaben sein, es wird auch mehrere Jahre dauern, sind an den Ausgaben zu drehen, und die können wir nur über Strukturreformen darstellen.
Die Industriellenvereinigung ist ja auch mit dem Regierungsprogramm durchaus hart ins Gericht gegangen. Was fehlt Ihnen denn da?
Durchaus viel Konkretes, vor allem konkrete Entlastungsmaßnahmen. Wir haben das jetzt vorhin besprochen. Das Regierungsprogramm ist jetzt 6 Wochen alt circa, und inzwischen hat sich die Situation leider dramatisch verschlechtert, leider. Vor allem budgetärer Natur, aber eben auch im globalen Welthandel, Stichwort Zölle etc. etc. So gesehen, glaube ich, braucht es viel mehr Ambition dieser Bundesregierung jetzt doch, zum einen die Strukturreformen anzugehen, aber eben auch wirklich konsequent den Konsolidierungspfad am Budgetweg zu gehen. zu sagen, okay, wir haben jetzt eh schon 6,5 Milliarden eingespart für das heurige Jahr. Es bräuchte das Doppelte, nämlich rund 12 Milliarden. Das ist Arbeitsverweigerung, möchte man fast sagen, weil eigentlich es braucht viel mehr als nur, wir haben ja schon quasi die Pflicht getan, nein, wir müssen in die Kür kommen. Es muss da viel noch mehr passieren. Und so gesehen ist die Unzufriedenheit in der Industrie insofern da, weil wir bräuchten nicht nur einen Sparkurs, nein, wir bräuchten ja Entlastungen. Wir sind ja in der Steuern- und Abgabenquote auch hier europäischer Spitzenreiter, dass wir eigentlich wesentlich mehr Steuern zahlen als andere Nachbarländer und somit viel mehr Belastungen auf unserer Seite haben. Wir bräuchten ganz klar eine Entlastung auf dem Kostensektor Energie. Bei der Entbürokratisierung mit einem neuen Staatssekretariat gibt es jetzt Hoffnung. Das kostet nicht viel, aber würde viel bringen, dass wir hier in die Gänge kommen. Der Faktor Zeit spielt in diesen Themen eine große Rolle. Im Regierungsprogramm hat man wichtigerweise und richtigerweise von einer Industriestrategie gesprochen. Es hilft uns nichts, wenn die erst Ende dieses Jahres einmal zusammengestellt ist. Deindustrialisierung passiert heute, passiert jetzt.
Ist das nicht genau sinnbildlich? Sie haben es gerade angesprochen, es wird eine Industriestrategie angesagt und dann kommt im gleichen Atemzug, man macht die jetzt einmal bis Ende des Jahres und dann wird sie im Jahr Schnee, weiß man nicht genau, umgesetzt. Ist nicht genau das Problem?
Gut, Bundeskanzler Christian Stocker hat das auch im Rahmen der industriellen Vereinigung auch präzisiert, weil er auch selbst klarerweise sieht, wir können nicht mit einer Strategie bis Jahresende warten und inzwischen nichts tun. Und das haben wir auch eingefordert, denn diese Strategie hat zeitlich unterschiedliche Dimensionen. Wir brauchen Sofortmaßnahmen, da brauche ich keine Strategie, ich brauche jetzt Sofortmaßnahmen, gerade auf diesen Kostenaspekten, die ich vorhin adressiert habe, Energie, Bürokratie, Lohnstückkosten. Und dann braucht es sehr wohl eine mittelfristige Strategie, die wir natürlich ganz massiv unterstützen und auch inhaltlich mit auffüllen werden. Wohin entwickelt sich dieses Land? Was sind unsere wirklich Stärkefelder? In welchen Bereichen, in welchen Technologien? Wie können wir die Wissenschaft noch stärker hier miteinander, mit der Produktion zusammenbringen, damit wir Wertschöpfung in diesem Land haben, damit wir Jobs schaffen, damit wir in Wirklichkeit auch diesen Sozialstaat weiterhin aufrechterhalten können. Ich glaube, das sind schon richtige Fragen, aber eben zeitlich gestaffelt. Wir brauchen jetzt dringende Aufgaben, um die Wettbewerbsfähigkeit wiederherzustellen und strategisch, ja, wohin wollen wir uns weiter orientieren. Ist kein Ausschluss, aber beides bedingt es.
Haben Sie das Gefühl, dass die Dringlichkeit dieser Anliegen bei der Politik angekommen ist?
Bedingt. Leider nur bedingt, denn wenn immer wir mit Vertretern, nicht nur der Bundesregierung, auch mit Vertreterinnen und Vertretern der Abgeordneten im Parlament, Bundesrat oder auch in den Regionen draußen mit den Landesregierungen sprechen und über den Zustand der Industrie sprechen, dann bekommen wir oftmals so ein bisschen ein großes Augenzwinkern, wirklich so schlimm? Ich habe gesagt, hallo, wir sprechen seit vielen Jahren von diesen Problemen, jetzt haben wir sie monatlich dokumentiert von den Wirtschaftsforschungsinstituten bis zur Kommission, wie schlecht es um den österreichischen Industriestandort steht und da ist noch immer ein bisschen so Achselzucken. Also so gesehen bin ich leider bei Ihnen, es ist der Ernst der Lage noch nicht 100% angekommen.
Müsste man das Regierungsprogramm nicht teilweise angesichts der neuen, auch weltpolitischen Lage ohnehin noch einmal neu aufschneiden?
Ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt, dass man ein neues Regierungsprogramm macht oder aufschneidet, sondern ich glaube, das ist jetzt Aufgabe der Bundesregierung, hier situationsbedingt auch neue Dinge aufzugreifen, aufzunehmen. Zwei Beispiele. Der Bundeskanzler hat eingeladen zu einem Standortgipfel, wo er die Kommunen, Länder, Bund, Sozialversicherungsträger eingeladen hat, um Strukturreformen anzusprechen. Steht kein Wort im Regierungsprogramm, aber eben, er hat das Thema erkannt, hier braucht es Strukturreformen, hoffentlich, dass dieser Ball aufgegriffen wird. Zweites Thema, Mercosur, Freihandel aufgrund der Zolldiskussion, steht keines Wortes hier im Regierungsprogramm, sehr wohl aber, dass man faire Handelspartnerschaften mit neuen Ländern aufzieht. Ich glaube, auch das ist jetzt eine notwendige, wichtige Gelegenheit, dass sich auch hier die Bundesregierung positiv zu diesen Abkommen ausspricht, denn das bringt genau der exportorientierten Wirtschaft, der Industrie hier Vorteile. Ich glaube, das sind jetzt Opportunitäten, aber auch Möglichkeiten und Notwendigkeiten, die diese Bundesregierung entlang dieser massiven Veränderung, die so rasch vonstatten gehen, jetzt auch aufgreifen muss.
Sie haben jetzt eben mehrere Punkte angesprochen, muss ich sagen, da müsste man ansetzen, Energiekosten, Lohnstückkosten, Lohnnebenkosten. Was ist denn Ihrer Meinung nach am dringlichsten? Was müsste man quasi mehr oder weniger sofort umsetzen?
Jetzt, wenn ich es rein nur aus der Industriesicht spreche, dann bräuchten wir die Stromkostenkompensation, wir brauchen günstigere Energiekosten. Jetzt in Angesicht der budgetären Lage ist das zwar, wir wünschen uns was, aber die Wahrscheinlichkeit ist vielleicht nicht 100% gegeben, dass das auch kommt. Vor allem in dem Kontext, dass die deutsche Bundesregierung gestern ja das Koalitionsabkommen bekannt gegeben hat. Und da spricht die Koalition in Deutschland von einem günstigeren Industriestrompreis, von gestützten Netztarifen und. Das heißt, wir bekommen alleine aus diesen Themen heraus mit unserem wichtigsten Handelspartner Deutschland wieder zusätzlich massive Nachteile im Wettbewerb. Und so gesehen ist die Bundesregierung sehr wohl massiv unter Druck, gerade im Bereich der Energiekosten rasch was zu tun. Zweites Beispiel, Entbürokratisierung kostet dem Staat grundsätzlich nichts, wenn man Gesetze entschärft, Regelungen zurücknimmt, Berichtspflichten besser macht, nicht wegmacht, also ganz klar besser macht, damit auch hier eine Klarheit ist, würde aber den Unternehmen massiv viel Geld sparen. So gesehen kann man schon auch Maßnahmen setzen, die nicht unbedingt budgetär viel kosten, aber der Wirtschaft viel bringen. Letzter Punkt vielleicht hier auch noch, Investitionsanreize. Würde auch dem Staat hier nichts viel kosten, wenn man die Abschreibungen, so wie es auch in Deutschland im Regierungsprogramm angedeutet, höher, schneller abschreiben kann. Ist eine Steuerstundungsthematik, aber würde den Unternehmen Anreize bieten, wieder hier im Land zu investieren.
Und ganz zum Schluss noch, oft ist es ja besser, man erfindet etwas nicht neu, sondern man nimmt sich Beispiele. Gibt es Länder, wo Sie sagen, da wird eine ordentliche, eine auch innovative, zukunftsausgerichtete Standort- und Industriepolitik betrieben?
Also ich glaube, hier in vielen Bereichen, gerade wenn wir über Strukturreformen sprechen, sind uns die skandinavischen Länder definitiv Vorbild. Vielfach sozialdemokratisch geführte Länder im Norden Europas, die vor vielen Jahren Pensionsreformen, Gesundheitsreformen umgesetzt haben, noch immer eines der reichsten Länder dieser Welt sind, aber eben damit auch die Budgets nachhaltig entlastet haben und eigentlich einen schlanken Staat dargestellt haben. Dänemark, Schweden, Finnland, Norwegen, das sind durchaus Länder, jetzt Norwegen ist nicht in der Europäischen Union, aber die haben hier schon viele Dinge gut gemacht. Im Bereich Digitalisierung können wir uns an die baltischen Staaten schauen, die quasi Digitalisierung durchgängig bereits vollzogen haben, um auch hier wieder einen schlanken, effizienten Staat herzustellen. Wir haben in den letzten 2 Jahren in Österreich über 50.000 Jobs in der Produktion, in der Industrie verloren. Wir haben aber gleichzeitig 70.000 Jobs im öffentlichen Bereich aufgebaut. Das ist die falsche Entwicklung.
Herr Präsident, vielen Dank für das Gespräch.
Danke ebenfalls.
Machen wir eine ganz kurze Pause, dann geht's gleich weiter.